Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Vor gut einer halben Stunde waren in Warschau die Sirenen zu hören und die Stadt stand für eine Minute still. In Gedenken an den Warschauer Aufstand gegen die deutschen Besatzer, der heute vor genau 80 Jahren begonnen hat und der von den Deutschen extrem brutal niedergeschlagen wurde. Welche Rolle spielt der Warschauer Aufstand heute in der polnischen und der deutschen Erinnerungskultur? Dazu gleich ein Gespräch mit dem Historiker Stefan Lehnstedt. Außerdem geht es in der nächsten halben Stunde um Uraufführungen beim Impuls-Tanz-Festival in Wien und um den Film »Was will der Lama mit dem Gewehr«, der heute in die Kinos kommt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zum 80. Jahrestag des Warschauer Aufstands in die polnische Hauptstadt gereist. Bei der offiziellen Gedenkveranstaltung gestern Abend hat er sich bemüht, die richtigen Worte zu finden für etwas, das eigentlich nicht in Worte zu fassen ist.
Jedes Wort scheint zu schwach für dieses Grauen. Und darum möchte ich nur einen Satz sagen, kommt ganz und gar von Herzen und ist ganz und gar ernst gemeint. Ich bitte gerade heute und gerade hier um Vergebung.
200.000 Polinnen und Polen haben die Deutschen während des Warschauer Aufstands getötet, viele davon Zivilisten. Der Historiker Stefan Lehnstedt hat vor kurzem ein Buch geschrieben über den Warschauer Aufstand und ich habe ihn vor der Sendung zuerst gefragt, welche Bedeutung hat der Aufstand heute im kollektiven Gedächtnis Polens?
Das ist im Grunde ein zentrales Ereignis des 20. Jahrhunderts, also das Zentrale neben vielleicht der Unabhängigkeit 1918 und dem Fall des Eisernen Vorhangs 1990. Und es ist deshalb so zentral, weil es den verzweifelten Kampf um die Freiheit zeigt, und zwar einen Kampf gegen Deutschland und zugleich gegen die Sowjetunion, gegen Russland.
Jetzt gab es in Polen vergangenes Jahr einen Regierungswechsel. Die Peace-Partei wurde abgewählt. Deutet die neue Regierung unter Donald Tusk den Warschauer Aufstand anders als die Vorgängerregierung? Hat sich da was verändert?
Nein, da hat sich tatsächlich nicht so viel verändert, denn im Grunde ist das gesamtgesellschaftlich unumstritten. Man muss natürlich sagen, dass für die jetzige Regierung unter Donald Tusk Geschichte generell nicht mehr so die Relevanz hat wie für die Vorgängerregierung, einfach weil sich die Legitimation, die heutige, die Legitimation auch der Regierung nicht darauf stützt, dass man sagt, wir haben eine glorreiche Vergangenheit. Also man schaut nicht mehr so sehr in die Vergangenheit, sondern man schaut eher, versucht in die Zukunft zu blicken.
Wissen Sie, wie dieser Aufstand jetzt aktuell in polnischen Historikerkreisen diskutiert wird?
Ja, also wir haben tatsächlich seit den Zeiten der Volksrepublik Polen 1945, die sich ja sehr schwer getan hat mit diesem Aufstand, weil es eben ein Aufstand der nationalkonservativen Armia Krajowa war, also eben kein kommunistischer Aufstand, haben wir da durchaus einen Wandel. Also 1990 ist so eine Art nachholendes Gedenken und man kann dazu ganz anders forschen. Das wird auch getan. Und was wir in den letzten Jahren dann haben, ist auch sehr stark eine Diskussion über die Rolle der Sowjetunion. Hat Stalin absichtlich gewartet? Und wir haben gleichzeitig eine Diskussion darüber, ob denn dieser Aufstand vielleicht ein Fehler war, und zwar deshalb, weil man eigentlich ja hätte gegen die Sowjetunion kämpfen müssen. Also im Sinne von 1944 ist doch klar, dass die Deutschen den Krieg verlieren. Warum also uns quasi hier opfern, wenn eigentlich der Feind, der wirkliche Feind, noch kommt?
Dann schauen wir vielleicht nochmal nach Deutschland. Der frühere Bundespräsident Roman Herzog hat den Warschauer Aufstand in den 90er Jahren mal in einem Interview verwechselt mit dem Aufstand im Warschauer Ghetto, was in Polen verständlicherweise nicht sonderlich gut ankam damals. Ist der Warschauer Aufstand mittlerweile präsent genug in der deutschen Erinnerungskultur?
Nein, das ist er natürlich nicht. Also diese Verwechslungen, die kommen nach wie vor vor. Und man muss zwar einerseits sagen, das wird natürlich schon besser mit dem Warschauer Aufstand. Ne? Es gibt mehr Wissen. Wir haben jetzt hier in Berlin, also das Land Berlin macht eine Veranstaltung. Wir bauen ein deutsch-polnisches Haus. Und all das hat natürlich damit zu tun, dass auch Polen ganz zu Recht fordert, wir sind eure Nachbarn und ihr wisst überhaupt nichts über unsere Geschichte. Ihr wisst nicht mal etwas über die deutschen Verbrechen. Wir fangen aber da ganz niedrig an und ein Problem ist natürlich durchaus auch, dass der Holocaust als Maßstab alle anderen Verbrechen überstrahlt. Und das ist natürlich irgendwie tragisch, wenn wir sagen 200.000, die da ermordet wurden im Warschauer Aufstand. Und wir gleichzeitig sagen, naja, aber der Holocaust waren 6 Millionen, also vielleicht beschäftigen wir uns zuerst damit. Das heißt, wir reden hier natürlich über Aufmerksamkeitsökonomien. Und ich glaube, was wir ändern müssen, ist, dass wir halt sagen, naja, Polen, das sind unsere Nachbarn. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir uns damit beschäftigen.
Eine Frage, die immer mitschwingt, wenn man über den Warschauer Aufstand spricht, ist die Frage nach finanzieller Entschädigung für die Verbrechen der Nationalsozialisten. In Polen gibt es einige Stimmen, die das weiterhin fordern. Was wäre aus der Sicht des Historikers eine Lösung, eine gute Lösung für diese Frage?
Ich finde das, was Bundeskanzler Scholz angekündigt hat bei seinem letzten Besuch in Warschau, dass wir an die jetzt noch lebenden Opfer der deutschen Besatzung zahlen, finde ich sehr wichtig. Und hier muss dann auch was passieren. Also was jetzt passieren muss, ist, dass man nicht wieder sagt, ja, das war ein Versprechen und es folgen keine Taten, sondern es geht jetzt darum, dass dieses Geld natürlich auch im Bundeshaushalt verfügbar ist und dann ganz schnell etwas gezahlt werden kann, weil logischerweise diese Überlebenden alle hochbetagt sind.
Der Historiker Stefan Lehnstedt über den Warschauer Aufstand, das deutsch-polnische Gedenken daran und die Frage der finanziellen Entschädigung. Georgien ist in diesen Tagen ein gespaltenes Land, hin und her gerissen zwischen Russland und der EU. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte Georgien die Aufnahme in die EU beantragt. Ende letzten Jahres wurde das Land dann auch als Beitrittskandidat anerkannt. Vor ein paar Wochen wurde der Beitrittsprozess aber wieder gestoppt. Grund dafür ist unter anderem das sogenannte Transparenzgesetz oder auch Agentengesetz genannt, das in Georgien trotz heftiger Proteste verabschiedet wurde. Das Gesetz verpflichtet nichtstaatliche Organisationen, die aus dem Ausland finanziell unterstützt werden, dies öffentlich zu machen. Kritiker sehen darin ein Gesetz nach russischem Vorbild, mit dem gezielt gegen westlich orientierte, regierungskritische Organisationen vorgegangen werden soll. Das Gesetz betrifft auch die georgische Kulturszene, die aber nur in Teilen dagegen protestiert. Cornelius Wüllenkämper berichtet aus Georgiens Hauptstadt Tiflis.
Shota Rustavilis Versepos, der Recke im Tigerfell aus dem 12. Jahrhundert, gilt als literarisches Heiligtum Georgiens. Im großen Saal des Nationaltheaters in Tiflis inszeniert Regielegende Robert Sturua das Heldenmärchen um Ehre, Bruderschaft, Liebestreue und friedliches Zusammenleben erstmals für die Bühne.
Die Welt hat ihre Menschlichkeit verloren. Das Verhältnis unter den Menschen ist zerrüttet.
Meint der 85-jährige Sturua auf die Frage, was das Nationalepos heute noch aktuell macht. Sturua, der in Sowjetzeiten mit regimekritischen Inszenierungen weltweit große Anerkennung genoss, macht aus seiner heutigen politischen Weltsicht kein Geheimnis.
Die Europäische Union ist genauso wie die Sowjetunion, wenn nicht schlimmer. Immerhin behandelte die Sowjetunion die kleinen Länder nicht so, wie es die EU heute tut, wenn sie uns nach ihrer Nase tanzen lässt. Sie machen mit uns, was sie wollen. Großbritannien ist bis jetzt das einzige Land, das dem entkommen konnte.
Derartige Ansichten und haltlose Behauptungen sind in den konservativ eingestellten und regierungstreuen Kreisen Georgiens nicht selten. Gerade die neue Kulturpolitik, die langjährige Förderroutinen für kritische Kulturschaffende, für Festivals, Messen oder Publikationen eingestellt hat, gilt vielen als Symbol einer konservativen Kehrtwende. Das sogenannte Agentengesetz bedroht auch oppositionelle Stimmen und NGOs in ihrer Existenz durch unverhältnismäßige Bußgelder. Gwanza Jobava ist leitende Lektorin von Intellecti Publishing, einem der größten georgischen Verlagshäuser, das sich immer wieder regierungs- und russlandkritisch positionierte. Sie startete gemeinsam mit anderen einen Boykott staatlicher Übersetzungsprogramme, Literaturpreise und Residenzen. Sie will ein Zeichen setzen gegen eine autoritäre Resowjetisierung der georgischen Politik.
We feel that with these activities we also give the example to the society.
Mit unserem Boykott wollen wir zugleich ein Vorbild für die Gesellschaft sein. Natürlich ist es einfacher, wenn man staatliche Hilfe in Anspruch nimmt. Aber es gibt auch NGOs und internationale Organisationen, die einen unterstützen können. Nicht zuletzt geht es um Einigkeit. Georgiens drei große Verlagshäuser sind natürlich Konkurrenten. Aber wir haben uns zusammengesetzt und beschlossen, wenn wir jetzt nicht gemeinsam kämpfen, Um was konkurrieren wir dann in Zukunft?
For what we are competing.
Namhafte Autoren, etwa Iva Pesuaschwili, der 2022 den Literaturpreis der Europäischen Union erhielt, sind auf den Social-Media-Kanälen des staatlichen Literaturhauses mittlerweile blockiert. Dessen Leiterin Ketevan Dumbadze lehnt ein Interview mit dem Deutschlandfunk ab. Ihre Ansichten zum Boykott und dem von ihr unterstützten Transparenzgesetz hatte sie zuvor einer Journalistin von Radio Liberty Georgien dargelegt.
Hier gibt es keine Politik. Die Literatur ist etwas so Erhabenes, dass sie darüber stehen sollte. Wenn ich einen Text lese, ist mir egal, wer ihn geschrieben hat. Ob das jemand von der einen oder anderen Seite war. Wenn es passieren sollte, dass die Autoren als Agenten deklariert werden, dann weiß ich wirklich nicht. Aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass in Georgien so etwas passieren kann.
Dabei ist die Politisierung der georgischen Kulturszene allgegenwärtig. Der langjährige Leiter des georgischen Filmzentrums, Gaga Tschreidze, wurde abgesetzt, nachdem er das Schweigen georgischer Politiker über die Zerstörung des Kulturerbes im Ukraine-Krieg kritisiert hatte. Angesichts der flächendeckenden Unterdrückung kritischer Stimmen und der Bedrohung vom Staat unabhängiger Organisationen sehen Beobachter in Georgien 3 Monate vor der Wahl nicht nur die Freiheit der Kunst, sondern auch die Demokratie in Gefahr.
Cornelius Wöllenkämper über die gespaltene Kulturszene in Georgien. Das Königreich Bhutan im Himalaya gilt als eines der glücklichsten Länder der Welt. In Umfragen wird dort regelmäßig die Zufriedenheit der Bevölkerung gemessen, das sogenannte Bruttonationalglück. Und angeblich verbessert sich das Ergebnis Jahr für Jahr. Das Glück liegt also offenbar im Himalaya. Und so hieß vor 2 Jahren auch ein Oscar-nominierter Film aus Bhutan, Lunana, das Glück liegt im Himalaya, von Regisseur Pao Chuning Dorji. Auch der neue Film des Regisseurs spielt wieder in seinem Heimatland Bhutan. Der Film kommt heute hier in die Kinos und Katja Nikodemus hat ihn schon gesehen. Es ist eine Komödie mit dem Titel »Was will der Lama mit dem Gewehr?« und sie spielt im Jahr 2006, kurz vor den ersten demokratischen Wahlen in Bhutan. Ist das also ein politischer Film, Frau Nikodemus? Geht es da um den Übergang von der Monarchie zur Demokratie?
Ja, ich würde sagen, es ist auch ein politischer Film, weil die Wahlen und die Vorbereitung der Wahlen, die sind Hintergrund und Thema der fiktiven Handlung. Und Schauplatz ist ein abgelegenes Dorf in den Bergen. Und hier soll eine Testwahl abgehalten werden, stellvertretend für das ganze Land, Bhutan eben. Und zur Wahl stehen 3 Parteien, das ist wirklich sehr lustig, mit 3 Farben. Blau für Freiheit und Gleichheit, Rot ist die Partei der industriellen Entwicklung und Gelb steht für den Erhalt der Werte. Das kommt uns natürlich irgendwie bekannt vor, ja, diese Muster. Und es kommt auch eine Wahlhelferin ins Dorf und die bekommt auch eine junge Mutter als Assistentin zur Seite gestellt. Und diese Testwahl, die soll unter den Augen der internationalen Medien stattfinden. Also alle sind vor Ort, BBC, Al Jazeera, CNN. Und durch die Testwahl kommt natürlich Unruhe in die Dorfbevölkerung, weil innerhalb von Familien werden unterschiedliche Kandidaten unterstützt. Und noch dazu werden zugleich Internet und Fernsehen in dem zuvor abgeschotteten Land eingeführt. Also das heißt, im Dorfladen sehen jetzt alle zusammen James Bond im Fernsehen. Und überhaupt ist den ganzen Tag Daniel Craig ja auf allen Bildschirmen in Bhutan zu sehen.
Dann müssen wir jetzt vielleicht als nächstes klären, was es mit diesem etwas mysteriösen Titel des Films auf sich hat. Also was will der Lama mit dem Gewehr? Das heißt, es gibt in diesem Film offenbar einen buddhistischen Mönch mit einer Waffe, was ja eigentlich nicht so richtig zusammenpasst, oder?
Ja, das ist wirklich ein mysteriöser Erzählstrang, weil der Lama des Dorfes, der bittet eben angesichts dieser ganzen Veränderungen, also des Einzugs der Moderne, der ersten Wahlen, bittet er seinen jungen Meisterschüler um einen Dienst. Und dieser Meisterschüler soll ihm 2 Gewehre besorgen. Wofür? Das fragen wir uns den ganzen Film. Ich werde aber die Auflösung jetzt nicht verraten. Und zugleich reisen auch ein US-amerikanischer Waffennarr und dessen Führer in dieses Dorf, die es ebenfalls auf Waffen abgesehen haben, auf ein historisches Gewehr nämlich. Und all diese Figuren und Stränge, die führt eben der Regisseur ja mit, man kann sagen, mit einem wirklich meditativen Erzählrhythmus zusammen. Aber der Film ist trotzdem sehr, sehr lebendig, weil die nicht professionell ausgebildeten Darsteller und Darstellerinnen wunderbar spielen und auch weil die Darstellung des Dorflebens ja fast dokumentarisch ist. Also wir sitzen mit diesen Figuren und Familien in den Klöstern, in den Dorfläden, in den Küchen. Ja, angesichts der großen ersten aufregenden Wahl geht es eben auch um den Alltag dort.
Und es ist eine Komödie. Woran genau wird das deutlich?
Ja, das ist interessant. Es ist eine Komödie, in der es letztlich um uns geht. Wir erkennen uns da wieder, nämlich wir, die westlichen Demokratien und Lebensformen. Wir werden hier auf die Schippe genommen, aber auch befragt. weil zur Wahl registriert werden kann, zum Beispiel in Bhutan, offenbar nur jemand mit Geburtsdatum. Und das haben viele ländliche Menschen dort offenbar nicht. Und ja, die Frage ist eben, braucht es ein exaktes Geburtsdatum zum Lebensglück? Und wir sehen zum Beispiel auch Wahlkampfveranstaltungen für die drei Parteien, Gelb, Blau und Rot, wie die gesagt, da wird dann skandiert, nieder mit Blau, nur Rot ist gut. Und das hat natürlich mit der Inhaltslehre auch von Wahlkämpfen zu tun. Und es gibt auch eine Anspielung auf die USA, eben als Land der Demokratie, das Land von Lincoln und JFK heißt es. Und wir wissen natürlich, wie der Wahlkampf eben gerade dort auch zur Show verkommen ist. Und natürlich auch die Überpräsenz von James Bond im Fernsehen, die sagt natürlich etwas über uns, über unsere westliche Pop- und Medienwelt, die da auch auf die Schippe genommen wird.
Das heißt, Sie haben viel gelacht bei diesem Film. Ist das eine Empfehlung?
Eine absolute Empfehlung. Ich finde es ein wunderbar weiser, sehr anrührender Film auch. Und man reist auch mit den Figuren durch Bhutan, durch diese Landschaft, die übrigens nie pittoresk dargestellt wird, sondern die ist auch ein spiritueller Raum. Und das hat auch mit der Auflösung dieser Sache mit dem Mönch und dem Gewehr zu tun. Ja, dafür muss man den Film auch schauen.
Vielen Dank, Katja Nikodemus. Der Film »Was will der Lama mit dem Gewehr?« ist ab heute in den Kinos zu sehen. In Wien läuft in diesen Tagen das Impulstanzfestival, seit mittlerweile 40 Jahren ein wichtiges Treffen der internationalen Tanz- und Performance-Szene. Auf dem Programm stehen Klassiker, genauso wie Neuentdeckungen. Und wer Lust hat, kann sich in Workshops auch selbst als Tänzerin oder Tänzer versuchen. Martin Thomas Pesel berichtet über die zweite Festivalwoche, in der er unter anderem eine Uraufführung der österreichischen Choreografin Christine Geig gesehen hat. Ein Stück über Sexualität und Polyamorie. Die TänzerInnen hatten dementsprechend nichts an und sie sind dem Publikum sehr nahe gekommen.
Nach einer Ouvertüre des konzertierten Stöhnens schlägt Geig in unvergleichlichem Austrian English ein Gedankenspiel vor.
Think of the love relationships of your own life. What if they would not have happened after each other, but simultaneously? And what if everybody knew about everybody else?
Was, wenn unsere Liebesbeziehungen gleichzeitig stattgefunden hätten, ohne Betrug, in voller Kenntnis aller Beteiligten? Während wir so über das Konzept Polyamorie nachdenken, streifen die fünf PerformerInnen durch den Raum, flirten mit den Leuten, bitten sie um Hilfe beim An- und Ausziehen und zeigen erotische Umarmungen, alles vor dichter Soundkulisse. Mehr passiert allerdings nicht. Wenn nach gut einer Stunde Ensemble und Publikum einander gegenseitig applaudieren, ist nach wie vor unklar, worauf Geigs performatives Experiment hinauslaufen sollte. Nach dieser kleinen, kecken Koketterie treffen einen zwei Impulstanz-Einladungen aus Belgien für die große Bühne mit umso heftigerer Wucht. Der junge Choreograf Alexander van Turnhout zeigt einen Akrobatikabend, der deutlich heiterer ist, als sein Titel Foreshadow vermuten lässt. 8 Personen beklettern unablässig einander und eine etwa 5 Meter hohe Wand. Sie tun dies ohne erkennbare Struktur, aber in schwindelerregendem Tempo zu mitreißendem Sound. Noch mehr Hör- und Schauwerte bietet Infamous Offspring, eine Arbeit der Kompanie Ultima Vess und ihres Choreografen Wim van de Capys. Zusätzlich zu furiosem zeitgenössischem Tanz gibt es hier auch Live-Zeichnungen zu bewundern und sogar eine Geschichte. Die 9 durchwegs grandiosen Mitglieder des sehr divers besetzten Ensembles stehen jeweils für eine olympische Gottheit. Alles missratene Kinder von Zeus und Hera. Die kommen, gespielt von Daniel Copeland und Lucy Black, nur in Hochglanz-Videopassagen vor und sprechen Dialoge der Autorin Fiona Benson.
You'll soon remember Joy.
We'll make the same mistakes.
So be it. We'll have fun trying.
Mag sein, dass hier die griechische Mythologie zum Drama einer dysfunktionalen Familie kleingeredet wird. Dafür ist das Stück ein enormes Spektakel. Der Höhepunkt: Flamenco-Star Israel Galvan produziert, ebenfalls im Video, Sounds mit Messern, Stiefeln und Münzen. Die neueste Uraufführung bei Impulstanz stammt vom in Wien arbeitenden Japaner Michikatsu Matsune. Nothing is something like everything. Auf der Bühne zählt eine große digitale Uhr eine Stunde herunter, während Matsune und 6 KollegInnen sich auf unterschiedliche Weise mit dem Konzept der Zeit beschäftigen. indem sie meditieren oder Geschichten erzählen, in aller Ruhe essen oder musizieren. Im krassen Gegensatz zu den selbstbewusst virtuosen belgischen Arbeiten punktet diese Performance durch schrullige Einfälle und schleichendes Understatement. Beim Zuschauen fällt auf, dass man die einzelne Sekunde ganz anders wahrnimmt, wenn man immer weiß, wie viele noch folgen werden. Don't be in the present. Don't be where you are right now.
Be unreal. Die zweite Woche des Impulstanzfestivals in Wien. Martin Thomas Pesel war das mit einer Zwischenbilanz. Heute ist der AI Act in Kraft getreten, das EU-Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Ein Thema, das auch die Kulturszene betrifft. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Das neue EU-Gesetz soll vor allem Verbraucherinnen und Verbraucher schützen. Es konzentriert sich weniger darauf, Musikerinnen, Künstler etc. zu unterstützen. Matthias Hornschuh, Komponist und Sprecher der Kreativen in der Initiative Urheberrecht, urteilt deshalb auch so über das neue Gesetz.
Ich denke schon, wir können davon ausgehen, dass es sich um ein wichtiges und ein wegweisendes Paket handelt. Es löst aber nicht die Probleme der Kultur und der Medien.
Denn Urheberrecht war nicht im Fokus des AI Acts, was ja aber für Künstlerinnen und Künstler ein entscheidendes Thema ist. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde der AI Act bei Matthias Hornschuh aber immerhin im Mittelfeld abschneiden.
Ich denke schon, dass ich ihm 6 Punkte geben würde. Ich glaube, wir alle sind ganz froh, dass es ihn erstens gibt und zweitens, dass man uns auch ein bisschen zugehört hat. Und der Rest ist nicht Gegenstand dieser Regulierung gewesen. Das heißt, wir werden jetzt in die Arbeit gehen müssen. Die Europäische Urheberrechtsrichtlinie von 2019, die ohnehin in die Evaluierung geht, was Teil des Gesetzespakets damals war, dass wir die so evaluieren, dass wir zum Beispiel Fragen, die generative KI betrifft, dass wir die adressieren und dass wir dazu vernünftigen und belastbaren Antworten kommen.
Matthias Hornschuh war das, Komponist und Sprecher der Kreativen in der Initiative Urheberrecht. Und wir bleiben beim Thema KI, denn das beschäftigt ja auch schon länger die Schauspielergewerkschaft SAG AFTRA in den USA. Ende letzten Jahres war ja erst der Doppelstreik der DrehbuchautorInnen und Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood zu Ende gegangen, mit dem sie unter anderem strengere Regeln bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz gefordert hatten. Jetzt gibt es neuen Protest. SAG AFTRA hat letzte Woche für einen Streik gegen die Videospielbranche gestimmt und SchauspielerInnen aus dieser Branche haben heute an den Studios von Warner Brothers protestiert. Damit wollen sie darauf aufmerksam machen, dass Gaming-Unternehmen aus ihrer Sicht SchauspielerInnen zu wenig vor dem Einsatz von KI schützen. Vorher hatten Schauspielerinnen und Unternehmen 18 Monate lang verhandelt, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Buchhandlungen sind unverzichtbare Kulturorte sowie soziale Orte der Begegnung, sagt so wörtlich Kulturstaatsministerin Claudia Roth und zeichnet 108 Buchhandlungen mit dem Deutschen Buchhandlungspreis aus. Das sind zwar deutlich mehr als bei Olympia und den meisten anderen Auszeichnungen auf dem Treppchen stehen, aber für die Preisträger ist es natürlich trotzdem ein Riesenerfolg. Insgesamt gibt es 1 Million Euro für die Gewinner. Insbesondere im ländlichen Raum leisten Buchhandlungen einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben vor Ort, so Roth. Und so sind unter den Preisträgern auch Buchhandlungen aus Kleinstädten, wie die Buchhandlung Ute Henschel in Burscheid in Nordrhein-Westfalen und die Buchhandlung Ambiente und Bücherecke in Burgstädt in Sachsen. Die Auszeichnungen sollen am 8. September in Frankfurt an der Oder verliehen werden.
Die Kulturmeldung mit Anna Kohn. Vielen Dank. Wir hier von Kultur heute verabschieden uns und übergeben an die Nachrichten. Danach geht's weiter mit den Informationen am Abend. Darin gleich alle Infos zum Gefangenenaustausch mit Russland und zur aktuellen Lage im Nahen Osten. Ich bin Enne Seidel, sage danke fürs Zuhören bis hierhin und Ihr Interesse an Kultur heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.